Ja, ein Gottesdienst ist sowas wie ein Mosaik, das man zusammenstellt. Und ihr wisst ja, bei Mosaiksteinchen, da bleiben manchmal Lücken, wo es nicht richtig passt. Heute hat es mit den Liedern am Schluss nicht richtig gepasst. Es liegt an mir, ich will es euch erklären. Es gibt eine ökumenische Fassung, steht hier unten dran. Und die hat ein bisschen einen anderen Text offensichtlich. War mir nicht klar, sonst habe ich mir alle Mühe gegeben, das so als Folie zu machen, wie ihr das angegeben habt. Sorry, aber naja, haben wir mit anderen Worten und Liedern Gott gelobt. Ja, was machen wir eigentlich, wenn es stimmt? Das, was wir vorher gehört haben in der Lesung, dass Gott uns liebt, ganz voraussetzungslos, mit Haut und Haar. Was machen wir, wenn es stimmt, dass er tatsächlich bereit war, selber zu sterben, um uns Leben mit ihm zu ermöglichen? Was machen wir, wenn es stimmt, dass er wirklich so groß ist, diese ganze Erde geschaffen hat, als einen riesigen Lebensraum und Universum für uns Menschen? Wie reagieren wir dann angemessen darauf? Eine Antwort haben wir gerade schon gegeben. Wir haben nämlich Gott gelobt und angebetet mit Liedern. Für evangelische Verhältnisse mit einer langen Zeit im Gottesdienst immer wieder bei uns. Warum machen wir das? Es soll ein Weg sein, wo wir uns nochmal vor Augen malen, verdeutlichen, was Gott alles für uns getan hat. Und wo wir dann aber auch Gott sagen, dass wir es gemerkt haben und dass wir dankbar sind und dass wir das wertschätzen, dass es uns wichtig ist, was Gott für uns tut und wie er ist und dass wir ihm unseren Dank bringen. Eine Art, angemessen auf die Liebe Gottes zu reagieren, ist es, dankbar zu sein und den, der uns so viel Gutes gegeben hat, ordentlich zu loben. Aber irgendwie kann das nicht alles gewesen sein. Wie ist es eigentlich mit unserem Gottesdienst im Alltag morgen? Was machen wir da, um Gott anzuerkennen? Was heißt dort angemessen reagieren auf die Liebe Gottes? Bahnt einen Weg unserem Gott, haben wir vorgesungen. Aber wie geht das eigentlich? Was muss man dafür tun, um Gott einen Weg zu bahnen und angemessen zu leben und auf ihn zu reagieren? Darüber haben sich schon vor Jahrhunderten Menschen, fromme Menschen, Gedanken gemacht. Wie müssen wir eigentlich leben, wenn wir an Gott glauben? Und Jesus hat diesen Menschen damals, ihr kennt die Zusammenfassung bei der Geschichte vom barmherzigen Samariter, er hat den Menschen gesagt, ihr sollt Gott mit all euren Möglichkeiten lieben, mit eurer Kreativität, mit allem, was ihr könnt. Und ihr sollt euren Nächsten lieben, wie euch selber. Wir denken manchmal, das sei so eine Idee von Jesus gewesen, aber es war gar nicht so exotisch. Die Rabbiner zur Zeit Jesu haben nämlich genau das Gleiche behauptet, haben es nur ein bisschen anders ausgedrückt. Die haben gesagt, wenn du fromm leben möchtest, dann tu drei Dinge. Erstens bete, zweitens faste und drittens gib Almosen. Das klingt für uns jetzt, glaube ich, so ein bisschen unterschiedlich logisch, dass das als Antwort kommt. Das mit dem Beten leuchtet uns ein. Beim Beten, und da kann man wahrscheinlich das ganze Feiern von Gottesdiensten, alles Singen, alles Bibel lesen, alle Beschäftigung mit Gott, alles, was wir heute mit Spiritualität bezeichnen, drunter fassen, das leuchtet uns ein, dass das dazugehört. Gott spricht uns an, und er will, dass wir antworten und ihn ansprechen. Dass wir ihm sagen, was uns auf dem Herz liegt, aber dass wir ihn auch anerkennen in allem, was er für uns tut. Gott will, dass wir miteinander in Kontakt sind. So ist von der Schöpfung her angelegt. Der Mensch als gegenüber Gottes beten, logisch, das gehört dazu, zu einem ordentlichen christlichen Lebensstil. Schwieriger wird schon mit Fasten. Warum das eigentlich? Fasten ist in der Form, wie wir es am meisten kennen, ein Verzicht auf Nahrung. Es kann aber auch ein Verzicht auf was anderes sein. Fasten hat was zu tun mit Rückzug, mit Abstand gewinnen, Abstand von dem, was sonst unser Leben bestimmt und ausmacht und selbstverständlich für uns ist. Jesus hat sich fastend zurückgezogen in die Wüste 40 Tage, bevor er öffentlich aktiv geworden war. Es war eine Zeit der Besinnung und des Hörens auf Gott. Fasten soll Menschen in Abstand bringen, unabhängig machen von all den Selbstverständlichkeiten, die sonst unser Leben bestimmen. Im Verzicht darauf, im Abstand, merke ich vielleicht, was mir in Wirklichkeit gar nicht fehlt, was ich gar nicht brauche, und ich merke, was wirklich wichtig ist, was trägt im Leben. Fasten bringt zur Besinnung, zur Selbstreflexion, zur Umkehr, zur Lebensveränderung, zur Buße wurde gefastet in der Bibel. Wenn das Gebet der Blick nach oben zu Gott ist und der Kontakt mit ihm, dann ist das Fasten vielleicht sowas wie der Blick nach innen, mich anzugucken, was ist mein Leben, was macht mich aus, was ist wichtig drin, und dann wieder mein Leben auf den Kurs zu bringen. Dann die dritte Übung der Frömmigkeit, Almosen geben. Im Griechischen steht für dieses Wort Almosen ein Wort, ich kann es nur in Deutsch lesen, weil ich kein Griechisch kann, Elemosyne oder sowas. Das stammt von dem Wort Eleos ab, habe ich gelesen, und das bedeutet so viel wie Erbarmen. Almosen geben, Gutes tun, ist eine Folge von Erbarmen, von Anteilnahme an anderen Menschen. Wer Gottes Liebe in sich trägt, der hat Erbarmen, und aus dem Erbarmen wächst die Anteilnahme am Schicksal von anderen. Und diese Anteilnahme ist nicht nur ein Gefühl, sondern drückt sich dadurch aus, dass ich mich für diesen notleidenden Menschen in meiner Nähe mich einsetze für ihn. Also Almosen, da hören wir immer gleich so Klingelbeutel und Spendengelder. Das ist nicht nur gemeint, das ist ein Teil davon, sondern es geht generell um Gutsein, um barmherzig sein, Gutsein für andere, ein Lebensstil der Mitmenschlichkeit und der Verantwortlichkeit. Es geht um praktizierte Nächstenliebe. Das galt damals zur Zeit Jesu und erst recht für Jesus selber nicht als irgend so eine soziale Zusatz-App, die man auch noch haben kann als besonders frommer, sondern es galt als obligatorisch, als notwendig, als unvermeidlich, als integraler Bestandteil des geistlichen Betriebssystems, wenn man so will. Wahrscheinlich war das freiwillige sich einsetzen für andere, das freiwillige Abgeben von einem Teil des Besitzes damals sogar selbstverständlicher, wie es das für uns heute ist. Damals war das Teilen mit den Bedürftigen und Besitzlosen schlicht notwendig für das Überleben und für den sozialen Frieden. Es gab nämlich keinen Sozialstaat. Heute haben wir in Europa sehr viel institutionalisierte soziale Sicherungssysteme für die Arbeitslosen, für die Armen, für die Pflegebedürftigen und so weiter. Und ich denke, das ist gewachsen über Jahrhunderte in unserer europäischen Gesellschaft, gerade auch unterm Einfluss der christlichen Kultur, die von Anfang an durch die Kirchengeschichte hindurch immer wieder betont hat, wir müssen auch für die Schwachen in der Gesellschaft eintreten und ihnen helfen. Heute geht es dann darum, ob wir Hartz IV brauchen oder ein Grundeinkommen, habe ich vorher auf so einem Wahlplakat gelesen. Eigentlich haben wir sehr viel. Wir gucken es dann immer von der Defizitseite an, aber da ist sehr viel da, wo für die Schwachen in der Gesellschaft gesorgt wird. Almosen brauchen die wenigsten in Deutschland. Aber vielleicht in der Ukraine, in Äthiopien, in Lateinamerika, in Ländern ohne Sozialstaatsprinzip und Wohlstandsniveau. Und da haben wir dann vielleicht doch den Grund, unseren Geldbeutel aufzumachen für andere Leute, vielleicht für Leute, die wir gar nicht kennen. Und da kann unser Almosen, unsere Spende ein Teil von einem christlichen Glaubenszeugnis sein. Beten, Fasten, Almosen geben. Das war so der Inbegriff für Frömmigkeit, für ein anständiges Leben. Jesus hat überhaupt gar nichts dagegen gesagt. Er hat das Gleiche propagiert. Aber er hat gleichzeitig deutlich kritisiert, wie das alles gemacht wird mit der Frömmigkeit. Und war da sehr angriffig. Unser Predigttext steht in der Bergpredigt in Matthäus 6. Und am Ende dieser Bergpredigt, am Ende von Kapitel 7, steht Empörung, Entsetzen und Aufregung. Die Predigt, die Bergpredigt war eine lange Predigt, aber sie war offensichtlich keine langweilige Predigt. Sie war aufregend im wahrsten Sinne des Wortes. Sie ging nicht runter wie Honig, sondern sie ging unter die Haut. Sie traf den Nerv der Leute. Wir erwarten immer so, wenn wir in den Gottesdienst kommen, Zuspruch, Erbauung, Bestätigung, Hilfe. Aber die Predigt Jesu, aus der unser Predigttext, den ich gleich dann auch zeige, kommt, die war das Gegenteil. Infragestellung von Selbstverständlichem. Jesus hat die Finger in die Wunde gelegt. Und vielleicht war auch das, was Jesus über diese drei Arten der Frömmigkeit, über Beten, Fasten und Almosen geben gesagt hat, was ganz schwer zu ertragen war. Hütet euch, sagt Jesus, stellt nicht vor den Menschen zur Schau, was für ein frommes Leben ihr führt. Sonst habt ihr keinen Lohn mehr zu erwarten von eurem Vater im Himmel. Wer die Anerkennung der Menschen sucht für seine Frömmigkeit, der darf nicht mit der Anerkennung Gottes rechnen. Jesus hat was gegen die Art und Weise, wie Frömmigkeit zu seiner Zeit praktiziert wurde, wie sich das eingeschliffen hat und wie das dann im Gottesdienst inszeniert und zelebriert wurde. Ich habe euch vorher vorgelesen, wie das mit dem Spenden gelaufen ist wohl zu seiner Zeit. Frömmigkeit soll definitiv nicht zur Schau gestellt werden, soll nicht für persönliche Ziele, für das Selbstmarketing verzweckt werden. Zu diesem Wort Selbstmarketing will ich noch was sagen. Ich glaube, es gibt in uns allen ein zutiefst menschliches und berechtigtes Bedürfnis danach, dass wir gesehen werden, dass wir wahrgenommen werden, dass wir ein Ansehen haben, dass wir eine Geltung haben, einen Status, ein Image. Ich glaube, das hat sein Recht. In jeder Szene sieht es dann anders aus, was man dafür machen muss, um zu diesem Ansehen zu kommen. Ein Schüler heutzutage muss Markenklamotten tragen, wenn er dazugehören will. In der anderen Szene gilt wieder was ganz anderes. Da brauche ich vielleicht ein riesiges Auto oder da muss ich sehr stark sein oder muss irgendein Wissensgebiet haben, wo ich voll drin bin. Und bei den Christen, da sollte ich natürlich beten und mich in der Bibel auskennen, im Gottesdienst sichtbar sein und ich sollte jemand sein, der Gutes tut. Das sind so die Parameter, an denen gemessen wird, ob ich okay bin oder nicht. Und das birgt eine Gefahr in sich. Jeder von uns will irgendwie dazugehören, will wahrgenommen werden, will Bedeutung haben. Und ich glaube, es ist gut, wenn wir dieses Bedürfnis in uns kennen und wenn wir es auch anerkennen und es sein lassen, aber es ist nicht gut, wenn wir uns da davon bestimmen lassen. Und wenn das unser Verhalten lenkt, dass ich zu meinem richtigen Platz in der Gesellschaft komme, dass die anderen so denken über mich, wie ich das gerne hätte. Selbstmarketing, der Wunsch nach Bedeutung und Wichtigkeit. Vielleicht haben wir Christen einen Vorteil gegenüber anderen Menschen. Wir haben nämlich jemand, der findet uns klasse, der schaut uns an. Dessen Anerkennung und dessen Wertschätzung haben wir schon. Vor in der Lesung aus dem ersten Johannesbrief haben wir davon gehört, Gott liebt uns, bevor wir uns liebenswert machen. Gott findet uns wertvoll, bevor wir durch irgendwelche herausragenden Leistungen auf uns hinweisen. Bei ihm müssen wir uns Anerkennung und Liebe nicht verdienen. Vielleicht, wenn dieser Glaube vom Kopf, vom Wissen ins Glauben, ins Verstehen, in so eine innere Gewissheit, ins Herz rutscht, wenn wir uns dessen ganz sicher sind, dieser Liebe Jesu, vielleicht werden wir dann etwas unabhängiger vom Beifall der Menschen. Wir müssen nicht mehr so sehr darum sorgen, dass wir auch noch gesehen werden. Jedenfalls ist es nicht der Zweck von Frömmigkeit, vom Beten, Fasten und Almosen geben, mich in ein gutes Licht zu rücken, sagt Jesus. Es geht nicht um mich, es geht um die Verehrung Gottes. Es geht beim Fasten um den selbstkritischen Blick vielleicht auf mich, um die Auseinandersetzung mit Schwachfeldern und meinen Lernfeldern, Schwachpunkten und Lernfeldern, und es geht um meine Verantwortung für die Mitmenschen. Und Jesus hat durchschaut, dass durch die Öffentlichkeit eine Gefahr für diese Frömmigkeit entstehen kann. Im schlimmsten Fall kann sie nämlich zum Schauspiel werden, zu einer Heuchelei. Ich habe nachgelesen, dass das griechische Wort für Heuchler das gleiche Wort ist wie für Schauspieler. Also jemand, der in eine Rolle schlüpft und so tut, als ob, aber eigentlich was ganz anderes in ihm drin ist. Kann es sein, dass das passieren kann, auch für uns fromme Menschen, dass die Oberfläche ganz anders aussieht, wie das, was dahinter kommt? Dass unser Glaube sowas ist wie eine Wildweststadt, große Kulissen vorne dran und dahinter ein klappriges Zelt oder womöglich gar nichts. Jesus hat genau das kritisiert bei den Frommen seiner Zeit. Da ist manches Attrappe, Fake, Lüge und eigentlich nur Selbstmarketing. Er hat gesehen, was dahinter stecken kann, wenn Leute öffentlich im Gottesdienst mit beachtenswerter Rhetorik und tollen Worten und Leidenschaft gebetet haben. Jesus hat genervt, wenn fromme Menschen zusätzliche Fastentage eingelegt haben und dann rumgelaufen sind mit einem riesenlangen Gesicht und jedem, das wissen wollte, und auch jedem, das nicht wissen wollte, erzählt haben, ich faste gerade für Gott. Und es fällt mir so wahnsinnig schwer zu verzichten auf das Essen. Aber um Gottes Willen tue ich das. Und Jesus hat diejenigen, die mit ihrer Wohltäterei hausieren gegangen sind, die hat er als Heuchler entlarvt. In Bezug auf das Almosengeben hat Jesus gesagt, wenn du also einem armen Menschen etwas gibst, hänge es nicht an die große Glocke und lass es auch nicht ausposaunen im Gottesdienst. So verhalten sich die Scheinheiligen in den Synagogen und auf den Straßen, damit die Leute sie bewundern. Amen, ich sage euch, sie haben damit ihren Lohn schon bekommen. Wenn du einem armen Menschen etwas gibst, soll deine linke Hand nicht wissen, was deine rechte Hand tust. Klammer auf, am besten wärst du vergisst gleich selber wieder, was du getan hast. So bleibt deine Gabe im Verborgenen. Aber dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Da ist also eine ganz große Mahnung zur Verschwiegenheit und dazu, das mit dem Geld und mit dem Gutsein für andere, die Wohltäterei, sage ich jetzt mal, das ganz still und heimlich zu praktizieren. Die Frage ist jetzt natürlich, ob wir das nicht sowieso schon tun. Also im Blick auf das Spendengeben, da hat sich ja was verändert. Da scheinen wir das ja einigermaßen im Griff zu haben. Da beherzigen wir das, was Jesus gesagt hat. Klar, es gibt noch so die Superreichen, die Schlagzeilen machen, indem sie eine Stiftung gründen oder indem sie einen dicken Scheck irgendjemand öffentlichkeitswirksam übergeben. Es gibt die VIPs, die bei Spendengalas im Fernsehen mitmachen und sich als sozial da ein Image aufpolieren. Aber wir tun ja sowas nicht, oder? Wer wie viel für welchen guten Zweck gibt, das ist doch eigentlich kein Gesprächsthema. Da sprechen wir nicht drüber. Auch in unserer Gemeinde reden wir darüber eigentlich nicht. Wenn ihr Spende gebt bei uns, dann wissen zwei oder drei Leute, wer was gespendet hat. Mehr nicht. Ist kein Gesprächsthema in der Gemeindeleitung und erst recht nicht im Gottesdienst oder in der Öffentlichkeit. Es geht niemand was an, wer da einen Dauerauftrag eingerichtet hat. Ich glaube, da haben wir wirklich was gelernt und machen wir was richtig. Ich glaube, dass es gut so ist und dass es im Sinne Jesu so ist. Aber die Frage ist, ob wir dann auch schon ganz fertig sind mit diesem Predigttext. Wir haben vielleicht etwas gelernt, was Jesus seinen Jüngern in der Bergpredigt beibringen wollte, aber haben wir schon alles gelernt? Kann uns kalt lassen, was den Leuten damals unter die Haut gegangen ist. Ich möchte euch mal einladen, ein paar Minuten über diese Frage nachzudenken. Lest euch nochmal den Text durch und überlegt mal, gibt es irgendwas, was der in mir antickt, wo ich drüber nachdenken muss, wo ich mich getroffen fühle. Und vielleicht sitzt ihr neben ein paar Leuten, mit denen ihr reden könnt, dann tauscht euch mal kurz aus, was bei euch aufleuchtet, wenn ihr diesen Text hört. Ich mache gleich nochmal weiter, aber jetzt habt ihr 2-3 Minuten. Ja, ihr kommt miteinander ins Gespräch. Und vielleicht geht es euch wie mir, dass der Text nicht einfach so an einem vorbeigeht und denkt, alles okay, mache ich alles gut, sondern dass es doch irgendwo einen anspricht. Mich hat es angesprochen, als ich mich vorbereitet habe. Das mit dem Verborgenen, so die ganze Glaube nur so verborgen und versteckt zu leben, ist vielleicht auch nicht immer meine Sache. Immerhin stehe ich ja oft in der Öffentlichkeit. Und dann bewegt mich die Frage, wie stehe ich wohl da? Was denken die Leute, die heute hier sitzen, von mir? Und was kann ich dafür tun, dass ich gut dastehe, dass die zufrieden sind mit mir, dass die nachher ein Lob verteilen? Ich ertappe mich manchmal in der Predigtvorbereitung dabei, dass mich solche Gedanken beschäftigen und dann muss ich ganz bewusst Abstand nehmen und sagen, dass darum geht es nicht, wie ich ankomme. Ich merke manchmal, wie wichtig mir mein Image ist. Und ich merke manchmal, wie wenig Raum in meiner Wahrnehmung, in meinen Gedanken ist für andere Menschen. Wie wenig ich mich mit denen beschäftige. Und wie wenig selbstverständlich es vielleicht für mich ist, was zu teilen mit denen. Vielleicht geht es dem einen oder anderen ähnlich. Ich habe am Schluss dieser Predigt einfach nochmal so 3 Anfragen an uns aufgeschrieben, die uns vielleicht helfen, weiterzudenken an diesem Predigttext. Wie oft ist mein Herz berührt vom schwierigen Schicksal meiner Mitmenschen? Wie oft wird dann daraus auch nicht nur eine Betroffenheit, sondern eine konkrete Hilfsaktion? Wie viel Zeit beschäftigt mich das Wohlergehen der anderen? Inwieweit ist mein Leben ein Leben nicht nur für mich, sondern wirklich ein Leben für andere, die mich brauchen? Wie sieht es mit meinem Wohlstand, mit meinem Besitz aus? Ist es für mich selbstverständlich zu teilen, was ich habe? Wie denke ich darüber? Wie fühle ich mich? Bin ich reich und beschenkt und kann locker abgeben? Oder habe ich immer zu wenig und brauche eigentlich noch mehr? Bin ich ein Mensch, der teilen kann und vielleicht die Ahnung hat, dass er dadurch nicht ärmer wird? Das Dritte, wer bin ich, wenn jemand hinschaut, wenn niemand hinschaut? Geht es mir darum, in meinem Leben Gutes zu bewirken für andere, egal ob die hinschauen oder nicht, oder geht es mir nur darum, ein Image zu pflegen, als Gutmensch, als Wohltäter, als einer, der fromm ist, der es richtig macht? Für wen setze ich mich ein, wenn ich mich einsetze? Für den bedürftigen Mitmenschen, für Gott oder eigentlich doch nur für mich? Ja, vielleicht einfach so ein paar zugespitzte Fragen, die zum Nachdenken einladen. Wir haben nachher auch noch mal Zeit dafür. Jetzt hören wir ein Lied. Es ist ein neues Lied, das ihr nicht könnt. Es ist ein Vortragslied, habe ich gehört. Es ist ein Vater Unser, wo die Frage nach der Schuld und nach der Vergebung der Schuld ganz im Mittelpunkt steht. Und vielleicht passt es von daher auch genau an diesen Punkt.